Hier ist Großstadtradio.
Hallo und allerherzlichst willkommen zur dritten Ausgabe von Mitten in Pankow. Und anlässlich des aktuellen Frauenmonats März haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Feminism on Tour zu begleiten, die eine Woche lang mitten in Pankow stattfand. Dabei lernst du verschiedenste gemeinnützige Organisationen in Pankow kennen, die Teil des intersektional-feministischen Arbeitskreises Pankow sind, ein Netzwerk von Flinter-Organisationen. Du erinnerst dich vielleicht, Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Und genau dieses intersektional-feministische Arbeitskreisnetzwerk hat die Feminism on Tour an 4 Tagen veranstaltet. Dieses Netzwerk dient dem fachlichen Austausch, der Vernetzung, der gegenseitigen Unterstützung und der Kooperation geschlechterspezifischer sozialer Einrichtungen im Bezirk. Alle beteiligten Einrichtungen, die setzen sich aktiv für akute Hilfen und Frühintervention, präventive Maßnahmen, Rehabilitation nach Gewalterfahrungen und explizite Förderung von finanzieller Unabhängigkeit durch berufliche Perspektiven für mehr Selbstbestimmung ein. Und genauso divers, wie das Netzwerk auch aufgestellt ist, genauso divers waren dementsprechend auch die Teilnehmenden der Feminism on Tour. Das war unter anderem Frau sucht Zukunft, der Verein. Es war genauso aber auch WeTech, die Baufachfrauen, Frau Alia, Mamis en Movimiento, Migra Arte Peru, Xochi Kiokatl e.V., Polki, aber auch genauso Migra Up, Trixie Wix war auch dabei, der Sonntagsclub, Space to Grow, Paula Panke, Albatros, Eva und Shia e.V. Einige davon kennst du vielleicht schon aus unseren vorherigen Folgen. Andere wirst du auch noch in Zukunft hier bei uns mitten in Pankow kennenlernen. Aber jetzt tauchen wir, das bin übrigens ich, mir und mein Kollege Joachim, an den ich jetzt gleich weitergeben werde, erstmal ein in diese Feminism on Tour. Joachim, der hat direkt die Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch vors Mikro bekommen, aber davon erzählt er dir jetzt gleich mehr.
So, heute bin ich unterwegs in Pankow, genau gesagt im Ortsteil Weißensee. Hier startet die Feminism on Tour Tour. Das bedeutet, dass in dieser Woche verschiedenste Projekte am Start sind, die sich selber vorstellen, die sich sichtbar machen. Und dabei ist auch Pankows Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch. Sie ist für die Partei Bündnis 90 Die Grünen am Start. Warum ist diese Tour, warum ist Feminism on Tour wichtig für Sie? Warum nehmen Sie sich die Zeit, um hier sich diese ganzen Projekte anzuschauen?
Fangen wir mal bei mir persönlich an. Ich bin ja auch eine Frau. 10% der Bürgermeister sind Frauen, 10% nur sind Bürgermeisterinnen. Das heißt, wenn sich die Bürgermeisterin mit den Frauenprojekten beschäftigt, dann hat das schon auch einen sehr persönlichen Bezug. Und natürlich geht es um eine Art Role Model, zu sagen, guck mal, ihr Frauen und die sich als Frauen selber auch definieren, verfügt jetzt über die Bürgermeisterin. Das ist doch eine riesen Gelegenheit, sich da gemeinsam miteinander auf den Weg zu machen, zu sagen, Frauenprojekte sind wichtig, Empowerment ist wichtig und dafür stehe ich auch als Bürgermeisterin.
Ja, hier sind hier verschiedenste Projekte dabei, die sich vom Thema Migration über Gewaltprävention, über Integration, ja, mit diesem großen Thema beschäftigen. Projekte ist das Stichwort dabei. Wir haben es eben auch schon gehört. Es gibt tolle Erfolge. Es gibt natürlich auch Projekte, wenn sich die TeilnehmerInnen hier von Projekt zu Projekt hangeln. Was ist Ihr erster Eindruck?
Ja, ich bin ja als Bürgermeisterin auch für die Finanzierung zuständig, habe selber nur einen sehr kleinen Etat, den ich selbst verwalten kann und habe nicht nur bei den Frauenprojekten, den Gleichstellungsprojekten, sondern in vielen anderen Bereichen das große Ärgernis, dass hier seit 20, 30 Jahren Projekte am Start sind, die sind schon lange kein Projekt mehr. Und das finde ich die ganz große Ungerechtigkeit, die ganz große Herausforderung, wie können wir hier eine stetige Finanzierung herstellen, weil das braucht es für die Menschen, die arbeiten in den Projekten.
Was ist der Wert von sozialer Arbeit für Sie?
Die soziale Arbeit hat einmal natürlich, sie ist gesellschaftsbildend. Wenn Menschen in Schwierigkeiten geraten, bekommen sie Hilfe. Das hilft insgesamt uns als Gesellschaft, wenn wir solidarisch sind, auf alle Fälle voran. Und soziale Arbeit ermöglicht auch anderen Arbeiten zu gehen. Wenn zum Beispiel Menschen Betreuung brauchen, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir uns gegenseitig selbst schützen. Und ich wüsste gar nicht, eine Gesellschaft ohne soziale Arbeit, wie soll die aussehen? Da hätten wir, glaube ich, ganz große Verwerfungen, psychologische Verwerfungen, wirtschaftliche Verwerfungen auch. Das wäre schlecht für uns.
Nun sind wir ja am Anfang der Woche der Feminism on Tour. Die ersten Projekte haben sich gerade vorgestellt, jetzt kommen noch viele andere. Was könnte denn am Ende dieser Tage bei rauskommen? Was sind die Anregungen, die Sie vielleicht mitnehmen?
Ich bin ja Politikerin geworden, weil ich neugierig bin. Ich interessiere mich für Menschen und ihre Probleme. Ich werde also sehr viel erfahren. Ich werde sehr viel kennenlernen. Ich werde im Bezirk sehen, wo sind diese Projekte ansässig, wie groß sind sie, was sind ihre Schwierigkeiten. Manche kenne ich noch nicht. Und die Hoffnung ist, dass wir 1, 2, 3 größere Themen, die sich vielleicht bei mehreren Projekten befinden, definieren können und sagen können, die gehen wir jetzt konkret an.
Ja, dann freue ich mich auf die nächsten Projekte. Wir haben kurze Pause und dann geht's gleich weiter und wir sprechen bestimmt im Laufe dieser Tage noch öfter miteinander. Bis dann.
Sehr gern, vielen Dank.
Ja, da hat sich wirklich ein sehr, sehr schöner und konstruktiver Austausch mit der Bürgermeisterin an sehr, sehr vielen Stellen ergeben, den wir natürlich auch begleiten durften. Aber was natürlich auch ein absolutes Highlight für mich persönlich war, das war, dass wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mit den Organisationen und den Vertreterinnen davon ins Gespräch gehen durften. Der allererste Stopp der Feminism on Tour, der führte uns zu Frauen sucht Zukunft. Dort fand wirklich in den Räumen ein sehr, sehr emotionaler und schöner Austausch auf Augenhöhe, natürlich auch mit der Bezirksbürgermeisterin statt. Bei Frau sucht Zukunft zu Gast war auch WeTech und ich hatte das Vergnügen, hier mit 2 Vertreterinnen ins Gespräch zu gehen. Ich bin jetzt hier in den Räumen des Frau sucht Zukunft e.V. und habe hier 2 Gesprächspartnerinnen. Das ist zum einen Magdalena Dorn von Frau sucht Zukunft e.V. Sie ist dort im Speziellen im Bereich Seidenfach und Handwerkszeug, tagesstrukturierende Beschäftigung und Qualifizierung tätig. Schön erstmal, dass wir hier sein dürfen.
Ja, gerne und hallo.
Und meine zweite Gesprächspartnerin ist Susanne Bodenmüller. Sie ist für WeTech Berlin GmbH tätig. Susanne, auch schön, dass du hier bist.
Ja, auch hallo von mir.
Wir haben euch ja gerade im Rahmen der Feminism on Tour kennenlernen dürfen, beziehungsweise die Projekte, hinter denen ihr steht, die ProjektträgerInnen, für die ihr zuständig seid. Aber wollen wir erstmal einen Schritt zurückgehen zu Feminism on Tour. Und Lena, ich schaue dich hier gleich so mit tiefen Augen an, weil du bist ja auch in Organisationen tätig gewesen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was erzählen, generell zu dieser Tour. Was ist Sinn und Zweck und warum wird sie gebraucht?
Wir sind zusammen, also beziehungsweise ich war lange politische Sprecherin vom Arbeitskreis intersektionaler feministischer Organisationen in Pankow. Im Sprech heißt er auch intersektional-feministischer Arbeitskreis Pankow. Und wir haben jährlich einmal die Bezirksbürgermeisterin von Pankow bei uns im Projekt. Und die letzte Sitzung mit ihr war im November. Und dort kam die Idee auf, dass die Bürgermeisterin, Frau Dr. Cordelia Koch, sich auch mal unsere Projekte anschauen könnte. Und wir hatten dann die tolle Möglichkeit, dass sie sogar 4 Tage in einer Woche rund um den Feministischen Kampftag am 8. März Zeit dafür hat und haben diese Tour Feminism on Tour getauft. Und der Aufhänger ist die Antigewaltarbeit im Bezirk, die eigentlich alle Einrichtungen, die in diesem Arbeitskreis sitzen, machen und die für uns auch zentral für die Arbeit ist, weil alle unsere Projekte sich an Flinter richten, also Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- und Agender-Personen.
Susanne, du hast das Projekt Woman for Work vorgestellt. Vielleicht auch noch einmal für unsere HörerInnenschaft. Was genau hat es damit auf sich?
Genau, Women for Work ist ein Projekt, was als Zielgruppe Frauen mit eigener Migrationserfahrung hat. Und unser Ziel ist es, diese Frauen auf ihrem Weg bei dem Einstieg in Arbeit zu begleiten und zu beraten.
Was persönlich begeistert dich an deiner Arbeit? Was motiviert dich jeden Tag an dem Projekt auch vielleicht 100% zu geben und daran teilzuhaben?
Weil wir es mit einer Zielgruppe zu tun haben, die einfach explizit Unterstützung benötigt, beziehungsweise die viel zu oft einfach ungesehen ist. Unsere Projektteilnehmerinnen bringen viele vielfältige Potenziale mit, die aber in der gesamten Thematik Arbeitseinstieg, berufliche Perspektiven entwickeln, oft ungesehen sind und denen wir einfach durch Empowerment-Angebote Perspektiven mitgeben wollen.
Welche speziellen Herausforderungen haben denn die Klientinnen, die Frauen, mit denen ihr zu tun habt, mit welchen Herausforderungen haben die zu kämpfen? Was ist denn so das Spezifikum, gerade auch wenn es darum geht, den Arbeitsmarkt zu betreten?
Genau, also einmal ist es tatsächlich eine Personengruppe, die grundsätzlich unterrepräsentiert ist, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen. Und grundsätzliche Herausforderung dieser Zielgruppe ist einmal die Sprachpraxis, oft fehlende Sprachpraxis, hohe Anforderungen an Sprachkenntnisse, also deutsche Sprachkenntnisse, um in Arbeit oder Ausbildung zu kommen. Und ein zweiter ganz großer Punkt ist die Anerkennungsverfahren von Berufsabschlüssen oder auch Schulabschlüssen, die zum Teil sehr, sehr langwierig sind, wenn sie denn überhaupt anerkannt werden. Und das einfach wahnsinnige formale Hürden sind, um überhaupt erstmal in einen Bewerbungsprozess starten zu können.
Neben den Herausforderungen, mit denen die Frauen, die zu WeTech kommen, zu kämpfen haben, wollte ich natürlich auch wissen, an wen genau sich eigentlich Frau sucht Zukunft richtet mit ihrem Angebot.
Unsere Zielgruppe sind auf jeden Fall Flinter, also das heißt Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- und Agender-Personen im Alter zwischen, also über 18 müssen sie sein. Unsere jüngste Person ist im Moment 19 Jahre alt und die älteste Person ist über 50 und die einzige Bedingung ist, dass sie noch nicht in Rente sind. Ja, also besondere Zielgruppe, gerade deswegen, weil wir eine genderspezifische Einrichtung sind für suchtmittelabhängige Personen. Da kommen immer noch andere Probleme hinzu als bei Menschen, die man sonst versucht, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Viele von unseren Klientinnen haben nicht nur eine Suchterkrankung, sondern häufig auch psychiatrische Diagnosen, Depressionen, Neurosen, Psychosen oder eben auch Borderline-Erkrankungen oder eben andere Spektrum. Erkrankungen wie ADHS oder Störungen. Es ist vor allem eine Herausforderung, dass die erwachsenen Personen, mit denen wir arbeiten, wieder lernen, von einem Therapiekontext in den Arbeitsalltag zu finden. Also häufig sind die Klientinnen vorher in Klinikaufenthalten, in Adaption oder eben in Entwöhnungstherapien oder auch in der psychosomatischen Reha und kommen dann zu uns, um Tagesstruktur zu machen. Und ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir eine Versorgungslücke schließen können, weil wir durch den Europäischen Sozialfonds keine Hürden für die Beantragung haben. Das bedeutet, dass die Personen, die bei uns ankommen, direkt nach der Klinik, nach einem Probetag schon anfangen können, hier beschäftigt zu werden. Weil nämlich die Zeit nach der Klinik, wenn man dort so eine Vollversorgung hat, häufig die vulnerabelste Zeit für unsere Klientinnen ist. Und das bedeutet, dass sie dann versuchen, wieder einen Arbeitsalltag zu gestalten oder überhaupt eine Tagesstruktur und so auch zu lernen, wie sie aus diesem Therapiekontext wieder ein Arbeits-Ich entwickeln können.
Und wie konkret schaut der Arbeitsalltag, den eure Klientinnen bei euch durchleben, aus?
Also wir haben zwei große Angebote. Wir haben einmal die Manufaktur. Das ist eine Kleingruppe, die von ErgotherapeutInnen angeleitet wird. Ist immer ein 9-Wochen-Turnus und ist an Therapie angelehnt, aber nicht mit Rezept, wie klassisch eigentlich eine Ergotherapie. Und der andere Bereich umfasst eine Küche, einen Textilbereich für Nähen, Makramee, Häkeln, Stricken, alles, was man so aus Stoff machen kann. Wir haben dort auch eine Papierwerkstatt, wo wir unser eigenes Papier recyceln, wo wir sozusagen Papier schöpfen und daraus wieder Notizbücher machen. Und wir haben eine Holzwerkstatt. Dort natürlich ganz selbsterklärend wird ganz viel aus Holz hergestellt. Und wir haben auch einen Platz im Büro, wo wir vor allem, und das ist uns in allen Bereichen wichtig, wir hatten früher einen großen Bürobereich, haben aber dann festgestellt, dass es immer nur Arbeitsbeschaffung ist. Jetzt ist es so, dass unser Bürobereich eben nur eine Person machen kann, temporär, weil uns wichtig ist, dass die Arbeit sinnstiftend ist. Das heißt, die Person, die im Büro bei uns mitarbeitet, die unterstützt uns bei reeller Arbeit. Und auch in den anderen Bereichen versuchen wir, die Dinge, die hergestellt werden, zweimal im Jahr bei einem Bazar auch zu verspenden.
Jetzt geht es ja bei der Feminism on Tour generell um die Gewaltschutzprävention. Was hat denn der Arbeitsmarkt mit Gewaltschutz für Flinters zu tun? Gibt es denn da eine Überschneidung oder sogar eine Parallele, eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann?
Also wenn man über strukturelle Gewalt nachdenkt, dann ist es ja häufig so, dass man schon sehen muss, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer. Im Durchschnitt 16% weniger Gehalt. Und das gilt natürlich für alle Flinter-Personen. Häufig ist es auch so, dass Flinter in Arbeitsverhältnissen arbeiten, die eher prekär sind oder generell auch in Bereichen, die eher wenig Bezahlung bedeuten. Und daher ist die strukturelle Gewalt hoch. Allerdings ist es schon auch so, dass viele Flinter die Feststellung machen, dass im Beruf die Anerkennung von Frauenrechten, von queeren Rechten nicht so gelebt werden in der Realität, wie sie auf dem Papier stehen. Also ob es jetzt ist, ne, dass wir alle Menschenrechte haben und eigentlich denken, die Gleichstellung ist in Deutschland sehr weit. Allerdings ist es schon so, dass Frauen und eben auch queere Personen immer noch benachteiligt werden in Arbeitsstrukturen und auch nicht so gesehen werden. Gehälter werden nicht so erkämpft. Also es geht viel um Empowerment. Es geht hier auch darum, dass sie einen Schutzraum haben, wo sie sich sozusagen auch ausprobieren können, wo sie wieder Selbstwert erfahren und wo sie auch über ihre Arbeit eine Selbstwirksamkeit auch überhaupt wieder erfahren. Also es ist gar nicht so wichtig, ob jetzt eine Person hier in der Küche arbeitet und nachher dann vielleicht wieder an den IT-Platz zurückgeht, sondern es geht wirklich darum, Arbeitsskills zu lernen, wie Zuverlässigkeit, Ordnung, in einem geschützten Rahmen soziale Kontakte zu knüpfen, auch zu schauen, wer bin ich als Frau, als Flinter, wie kann ich meine Identität auch wieder zurückbekommen, weil eine lange Krankheitsgeschichte, eine lange Suchtgeschichte kann auch bedeuten, dass man einfach wirklich viel Identität verliert.
Und ergänzen möchte ich auch noch, wenn man von Gewalt, also über häusliche Gewalt nachdenkt, dann ist ja die finanzielle Unabhängigkeit eben durch eigenes Erwerbseinkommen gerade für Frauen extrem essentiell, um sich halt finanziell unabhängig zu machen von dem Partner, Partnerin. Und somit hängt es schon eng zusammen.
Und mit welchen Herausforderungen habt ihr vor allen Dingen auch als Institution zu kämpfen, Lena?
Also die größte Herausforderung ist natürlich, dass unsere Projekte immer nur auf Zeit bewilligt werden. In unserem Fall haben wir eine Kofinanzierung. Das bedeutet, dass ein Teil aus dem Senat finanziert wird und der andere Teil aus dem Europäischen Sozialfonds. Hier ist es so, dass wir bei den Senatsmitteln jedes Jahr eine Beantragung machen müssen und bei den beim Europäischen Sozialfonds alle 2 bis 3 Jahre. Und dann ist es eben so, dass wir damit auch herausgefordert sind als Flinter, die selber in Arbeit sind, weil wir häufig auch prekäre Strukturen eigentlich mit unterstützen. Das heißt, wir haben einen hohen Workload, wir haben häufig zu wenig Personal, zu viel Dinge, die wir eigentlich rundherum noch machen. Also es geht nicht nur um Arbeit, sondern eben auch um das ganze Netzwerk, was wir für Klientinnen aufbauen müssen. Und da sind wir auch vor allem herausgefordert, weil wir eben als Flinter auch um unsere Existenz manchmal Angst haben müssen. Also auch Ängste haben um Arbeitsplatzverlust, dass unsere Verträge nicht weitergehen oder dass sie eben immer nur befristet sind, was natürlich auch vielen Kolleginnen mit Kindern Probleme bereitet, weil eben diese Sicherheit nicht da ist. Und das sind jetzt sozusagen so strukturelle Herausforderungen, die wir haben. Aber im Arbeitsalltag mit den Klientinnen ist die größte Herausforderung, allen gerecht zu werden. Also immer wieder den individuellen Schicksalen gerecht zu werden, wirklich zu schauen, welche Hilfen kann man überhaupt geben, die Sinn machen, und auch die Unterschiede in eben der dem Fortschritt, den die Klientinnen schon gemacht haben. Also manche kommen hierher mit einem akademischen Abschluss, haben einfach in einem Job vorher sehr viel Schwierigkeiten erlebt, ne? Und das hat natürlich was mit ihnen gemacht. Sie haben vielleicht dadurch eine Sucht entwickelt und versuchen da wieder zu rehabilitieren. Aber eine Person mit einem akademischen Abschluss hat natürlich andere Basisvoraussetzungen als eine Person, die zum Beispiel mit 20 Jahren hierher kommt, vielleicht gar keinen Schulabschluss gemacht hat, dann irgendwie eine Suchterkrankung schon im Jugendalter entwickelt hat. Und mit der Person dann überhaupt eine Arbeitsfähigkeit herzustellen, ist eine große Herausforderung. Also diese großen Unterschiede, auf die man sich immer wieder einstellen muss, plus eben die strukturellen Probleme, die wir im Hintergrund haben, ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns.
Genau, und ich würde auch noch ergänzen, dass als öffentlich geförderte Projekte stehen wir halt vor einem Berg an verwalterischen Aufgaben, der Ressourcen blockiert, oder die eigentlich für den Inhalt gebraucht werden würden. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Und dann würde ich auch noch sagen, dass der große Bedarf, also wir merken ja, dass der Bedarf oder der Wunsch, auch an unserem Projekt teilzunehmen, sehr hoch ist, aber wir dem einfach nicht mehr entsprechen können. Also weil irgendwann ist unsere Women Power auch aufgebraucht. Und das finde ich herausfordernd. Und ich finde es auch herausfordernd angesichts der politischen Situation hier in Deutschland oder eigentlich der ganzen Welt, da noch hoffnungsvoll zu arbeiten. Das finde ich tatsächlich sehr herausfordernd, ja.
Und was wünscht ihr euch in der aktuellen Situation? Gibt es konkrete Forderungen, die jetzt auch für euch mit den Gesprächen mit der Bürgermeisterin verbunden sind?
Also eine direkte Forderung von der ganzen Aktionswoche ist auf jeden Fall, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also dass alle unsere Projekte auch einfach auf bezirklicher Ebene mal besucht worden sind und es eigentlich konkret auch eine Vorstellung davon gibt, was wir an Arbeit leisten. Natürlich wünschen wir uns auch eine höhere Sichtbarkeit überbezirklich, also vor allem auch auf Senatsebene oder sogar auf Landesebene, weil wir durch unsere Projekte eigentlich schon eben viel Antigewaltarbeit leisten. Und im Hinblick auf das neue Gewalthilfeschutzgesetz, was im Januar beschlossen wurde und dann auch durch den Bundesrat ging und ja ab 2032 endlich umgesetzt werden soll, wir da ja eigentlich auch in einen Austausch kommen könnten, zu schauen, welche Ressourcen gibt es schon. Und da sind ja natürlich unsere ganzen Flinter-Projekte eine hohe Ressource, von der eigentlich die Politik profitieren könnte. Und wo wir uns wünschen, dass mehr finanzielle Mittel in diese Projekte, die schon so lange bestehen und die Erfahrung auch haben und die Expertise, dass die reinfließen, um dann diese Projekte noch professioneller, noch mehr auszustatten und noch bedeutsamer auch zu machen.
Susanne, was sind eure konkreten Forderungen, Wünsche? Gibt es überhaupt welche?
Oh ja, Wünsche haben wir eine ganze Menge. Was wir uns wünschen ist, genau, Sichtbarkeit hatte ja Magdalena jetzt gerade schon gesagt, aber tatsächlich auch ganz pragmatische Unterstützung, indem einfach mehr Deutschsprachangebote geschaffen werden, die für unterschiedliche Niveaus und unterschiedliche einfach zugänglich wären, das wäre ein ganz großer Wunsch. Dann würden wir uns explizit jetzt für unser Projekt noch wünschen, dass es einen engeren Austausch mit Arbeitgebern gibt, weil das für uns tatsächlich ganz wichtig ist, da für Verständnis auf beiden Seiten zu sorgen und somit Arbeitseinstiege gerade für migrantische Menschen und insbesondere für migrantische Frauen gut gestalten zu können, ja.
Ich glaube, die wichtigste Forderung im Generellen, dass uns der Bezirk da nicht unbedingt Versprechungen machen kann, wissen wir, ist aber die Regelfinanzierung. Also viele unserer Projekte, die auch in dem intersektional-feministischen Arbeitskreis sind, heißen leider immer noch Projekte, weil sie jedes Jahr wieder bewilligt werden müssen. Und eigentlich sind es aber etablierte Einrichtungen, die seit über 30 Jahren ihre Arbeit für Frauen und Flinter leisten, die Anti-Gewaltarbeit leisten. Und das Wichtigste für uns ist eigentlich die Sicherheit einer Regelfinanzierung. Dass wir Arbeitsplätze sichern können, dass wir auch als ArbeitgeberInnen wahrgenommen werden, weil wir eben auch Flinter-Personen Arbeitsplätze ermöglichen und dass unsere Projekte wirklich auch einen Sinn haben in dem Umfang, dass wir die tagtägliche Arbeit, die wir machen, auch auf die politische Ebene transportieren können im Sinne der Lobby. Dass wir also wirklich für unsere Klientinnen die Stimme erheben können, aber genauso für unsere Projekte, die im Bezirk, eigentlich überall, aber vor allem auch im Bezirk Pankow unabdingbar sind.
Von der Lobbyarbeit, die der Frau sucht Zukunft e.V. leistet, kommen wir jetzt zu einem völlig anderen Thema, das mein Kollege Joachim inhaltlich vorangebracht hat. Joachim war nämlich beim Stopp der Feminism on Tour bei den Baufachfrauen dabei.
Ja, die erste Bitte ist, dass Sie sich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Heike Eskandarin-Neschardt. Ich bin Geschäftsführerin von Baufachfrau Berlin e.V.
Warum ist Ihnen das wichtig an dieser Tour, die ja um das Thema Frauen- und Gleichstellungsprojekte in Pankow geht, warum ist es wichtig, hier teilzunehmen?
Ja, wir wollen natürlich gerne Präsenz zeigen hier als Verein, der sich für Frauen engagiert und Frauen empowert im Handwerk, im Ingenieurwesen und in der Gestaltung und Bauberufen. Hier auch Präsenz zeigen in Pankow, das ist uns ganz wichtig. Wir arbeiten berlinweit und würden uns aber gerne hier mit unserem Sitz in Pankow auch mehr nochmal inhaltlich verankern.
Was bieten Sie denn an bei den Baufachfrauen?
Baufachfrau hat eigentlich zwei Standbeine. Wir haben einerseits eine Tischlerei, die ganz modernen Möbelausbau sozusagen praktiziert. Wir sind eine frauengeführte Tischlerei. Wir arbeiten mit zwei Meisterinnen, 5 Gesellinnen und 10 Auszubildenden. Und auf der anderen Seite sind wir sozusagen eine Bildungsinstitution. Wir kreieren Bildungsangebote für unsere Stadtgesellschaft, in der Regel für Frauen, aber auch für alle Gender. Und sind hier dabei im Bereich nachhaltige Strategien mit den Schwerpunkten nachhaltiges Bauen, Klimaschutz, Ressourcenschutz oder Zero Waste, uns zu positionieren und hier Angebote zu schaffen, um ja den Transformationsprozess in unserer Gesellschaft voranzubringen.
Was sind so konkrete Wünsche, die Sie jetzt zum Beispiel auf dieser Tour hier an die Bezirksbürgermeisterin von Pankow loswerden können? Was sind so Anregungen, wo Sie sagen, also wenn sie das mitnimmt, dann habe ich doch schon mal viel erreicht?
Oh, das sind natürlich eine ganze Menge von Projekten. Wir haben ja auch einiges hier mit Frau Dr. Koch diskutiert. Das ging um Projektförderungen, um kontinuierliche Projektförderungen. Wie kann man es schaffen, aus einem diesem Projekteansatz herauszukommen, der sich immer nur auf jährliche innovative Projekte beschränkt. Wir haben natürlich auch diskutiert den Bereich der Gewerbemieten oder Büromieten. Wie können wir als Vereine, als Organisationen, also NGOs sozusagen auch hier Fuß fassen und auch bleiben in dem Bezirk, in dem wir gerne arbeiten. Also das sind so einige Schwerpunkte. Wie können wir uns im Bezirk aber auch unterstützen bei klimaresilienten Bauen und nachhaltigen Bauen? Und wie können wir uns hier auch positionieren? Wie können wir zusammenarbeiten mit der Verwaltung? Solche Bereiche würden uns natürlich sehr interessieren.
Netzwerkbildung, Zusammenarbeit, Sie haben es eben genannt. Ist das ein Schlüssel zu einem möglichen Erfolg?
Auf alle Fälle. Ich glaube nur, dass wir mit Netzwerken weiterkommen. Wenn wir uns alleine positionieren, dann ist man mit einer einzelnen Stimme. Wenn man aber sich zusammenschließt in einem Netzwerk, dann hat man viele Stimmen und damit kommt man auf alle Fälle weiter.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Von der Wichtigkeit und vor allen Dingen auch der Kraft des Netzwerkens kommen wir nun zu einer weiteren Organisation, die wir hier im Rahmen unseres Podcasts zu Wort kommen lassen wollen. Auch hier gebe ich wieder ab an Joachim, der bei Frauen Alia dabei war.
Ja, dann zunächst mal die Bitte, dass Sie sich kurz vorstellen.
Gerne, mein Name ist Begonia de la Marta. Ich bin die Geschäftsführerin von Frauen Alia.
Was sind Ihre Wünsche, was wollen Sie von dieser Tour mitnehmen?
Erstmal finden wir eine sehr große Initiative und Unterstützung von Frau Koch, dass sie uns alle Frauenprojekte im Bezirk besucht. Und unser Ziel ist, unsere Arbeit sichtbarer zu machen und mit ihr ins Gespräch zu gehen, wie wir das heute machen könnten, um Lösungen, gemeinsam Lösungen zu verschiedenen Bedürfnissen der unserer Zielgruppe und des Bezirks zu finden.
Was ist Ihre Zielgruppe?
Unsere Zielgruppe sind Frauen mit Einwanderungsgeschichte, die Unterstützung für die berufliche Integration in Deutschland benötigen, sei als Angestellte, sei als Gründerin oder sei im Weg einer neuen beruflichen Laufbahn.
Wie kommen denn Ihre Klientinnen, so nenne ich sie mal, zu Ihnen? Wie sind sie auffindbar?
Durch verschiedene Kanäle. Wir sind sehr oft mit Kooperationspartnern unterwegs. Und so, wir haben unsere Strategie ist analog und digital. So digital über Social Media. Unsere Kanäle, wir sind sehr aktiv in den verschiedenen Kanälen, so Facebook, Instagram, LinkedIn. Und in der analogen Welt sind wir sehr oft in vielen Veranstaltungen, nicht nur im Bezirk, sondern auch in Berlin weit. Und gestalten wir viele Veranstaltungen und dadurch können wir die Zielgruppe erreichen.
Wenn Frauen ihr Programm durchlaufen, was ist für sie so ein optimales Ziel, wenn die dann fertig sind mit so einem Projekt, was sollen die erreichen?
Wir haben verschiedene Bedürfnisse im Projekt. Es gibt so ein Profil ist von einer Frau, die in Deutschland nicht weiß, wie es mit ihrer beruflichen Karriere weitergeht. Und dann ein Erfolg ist das, wenn die Frau das Programm verlässt und hat entweder eine Anstellung oder hat eine Weiterbildung oder eine neue Ausbildung angefangen. Und im Gründungsbereich ein Erfolg ist das, wenn eine Frau an unserem Programm teilnimmt und am Ende ihr Unternehmen gründet oder hat sie einen konkreten Plan für die Skalierung ihres Unternehmens.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das Besondere an der Feminism on Tour war wirklich, dass auch jeder Tag einem bestimmten Thema gewidmet war. Neben dem Handwerk und der beruflichen Perspektiven, die an Tag 1 zelebriert wurden, ging es dann an Tag 2 um die migrantische, feministische Perspektive. Und auch hier durften wir mehrere Organisationen kennenlernen. Migraarte Peru zum Beispiel, da wurde dann gebastelt und gemalt, gemeinsam mit der Bürgermeisterin, neben natürlich dem inhaltlichen Austausch, der auch hier stattfand. Und wir haben auch Mamis en Movimiento kennengelernt und auch hier durfte ich ins Gespräch gehen.
Stella, du bist die Geschäftsführerin von Mamis en Movimiento. Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Hörerinnenschaft erzählen, was eure Arbeit speziell ausmacht.
Genau, richtig. Wir sind Mamis im Movimiento und das kommt von Mutterschaft und Migration. Und in Bewegung bedeutet, dass wir sind immer überall. Natürlich, wenn man also diese Kategorie von Mutter und von Migrantin zusammen verbindet, dann heißt das für uns, die Herausforderungen sind nämlich schon anders, als wenn wir in unsere in unsere Heimland. Aber ganz am Anfang, die Gründung der Organisation war, dass wir wollten finden einen Raum, wo unsere Sprache auch gesprochen wurde. Weil wenn man migrantische Mutter ist, es ist sehr schwierig auch mit der Sprache, weil da eigentlich kannst du nicht mehr, also du kannst natürlich mit deinem Kind reden, aber nur du. Und das heißt, dass diese Sprache, die deine Wurzelsprache ist, kann sehr schnell verloren werden oder gelöscht oder ich weiß es nicht. Daher, dieses Problem hatten mehrere Mütter schon in 2011 gehabt, in Pankow, konkret in Prenzlauer Berg. Und dann haben sie sich häufig betroffen und so und haben angefangen, Workshops auf Spanisch anzubieten, damit die Kinder nicht die Sprache verlieren. Aber das war dann viel mehr als das, weil dann ist es eine große Community gewesen und dann haben sie sich verbunden, eine mit der anderen, auch die Mutters, aber nicht nur Mutter, sondern Eltern, allgemein Familien. Und genau, wir haben auch Workshops, also diese Community-Ding haben wir noch immer noch, die Workshops, so ihr seid herzlich eingeladen, uns immer zu folgen in unseren Media und dann konntet ihr die Workshops, die wir anbieten, falls in deinem Publikum jemand Spanisch auch lernen will, dann, also es ist nicht nur von Spanisch Sprechende, ja, sei alle willkommen. Genau, die Workshops sind also gedacht für kleine Kinder oder bis 8 Jahre alt und je nachdem, also was die Bedürfnisse in den Bezirken sind. Zum Beispiel hier in Prenzlauer Berg, wir haben einige und es ist Musik für kleine Kinder, gab es auch Theater, gibt es auch Singen, also sie sind verschiedene Themen, aber sie sind immer sehr pädagogische Workshops. Aber die meiste ist, dass die Kinder werden Spaß haben und bei Spaß mit einer, also die Workshops-Leiterin ist immer, oder Leiter, es ist immer Spanisch Sprechende. Und dann werden mit den Kindern immer auf Spanisch interagiert.
Und was ist das Besondere für euch in Bezug auf eure Arbeit hier im Bezirk in Pankow?
Also ich denke, erstmals, wir haben eine sehr besondere Beziehung mit Pankow, weil wir sind hier geboren, sozusagen. Zweitens, unser großes Projekt von dem Verein ist in Pankow auch. Also das heißt, dass also unser Ziel oder unsere Hauptthemen sozusagen, es ist Mehrsprachigkeit, Teilhabe, Partizipation und wir wollen uns auch integrieren, also oder helfen auch so diese Integration. Also daher man muss auch ein bisschen erzählen, dass am Anfang war, wie gesagt, immer Spanisch, Deutsch, aber heutzutage wir arbeiten mit viel anderen Sprachen. Wir arbeiten in Kitas, wir arbeiten in Schulen, wir arbeiten in flüchtige Unterkünfte und Leute, die haben eine auf jeden Fall eine Migrationsgeschichte, aber nicht nur das, so speziell in Pankow, um dich zu antworten. Es ist ein bisschen schwierig, das zu antworten, weil natürlich ist, also Mamis arbeitet durch eine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft ist von der Mehrsprachigkeit, weil wir glauben, dass die anders zu sein oder dass andere Sprache, aber auch andere Kulturen so, wir sehen als eine stark, also etwas so stark zu sein, eine Stärkung, nicht als einen Nachteil, sondern etwas Positives. Und deswegen kann ich nicht so einfach deine Frage antworten, weil natürlich Pankow ist speziell, aber sie sind auch dieselben Menschen, die in anderen Bezirken sind. Dass Pankow auch speziell ist und ich finde sehr interessant auch in Verbindung mit unserer Feminismus-Tour, dass wir werden auch darüber reden, ist, wie viele Organisationen es gibt. Es gibt wirklich viele, viele Vereine. Also nicht so viele von Personen mit migrantischer Geschichte, aber viel Bewegung. Und das überrascht mich immer noch, ist, wie hier in Pankow die Zivilgesellschaft bewegt sich sehr, um Sachen zu verändern. Das ist etwas, das fasziniert mich, muss ich sagen. Und auch für mich sehr interessante Vielfalt von Pankow. Weil wenn du bist in Pankow in einem Viertel, ist es ganz anders, als wenn man schon mehr tief man in Pankow geht. Ich sage immer, als Schatz immer, also Deep Pankow, sage ich. Weil es ist wirklich wie ganz andere Viertel. Ne? Und zum Beispiel, wir arbeiten auch im Buch und Karo auch viel. Und das ist, die Bedürfnisse sind anders, aber die Leute sind auch anders, die Gedanken sind anders. Und das finde ich faszinierend. Also diese Vielfalt, natürlich arbeiten wir mehr mit der Vielfalt von Personen mit migrantischer Geschichte. Aber nicht nur das, also die Deutschen sind auch sehr vielfältig, ne? Auch in einem selben Bezirk. Und das finde ich faszinierend, wie groß der Bezirk ist, wie vielfältig. Und es macht auch Spaß hier so zu arbeiten. Also es ist nicht alles pink, ne? Es ist alles auch nicht, ich romantisiere auch nicht die Sachen. Es gibt auch einen strukturellen Rassismus und es gibt auch einen Grund, dass wir diese Arbeit machen. Und es wäre toll, wenn wir diese Arbeit nicht machen müssten, weil es wäre sehr schön, eine Gesellschaft, wo egal welche Herkunft, egal welche Farbe, egal welche Sprache, das alles wurde respektiert, das wäre mega. Also, aber leider, es ist nicht so. Und leider auch jetzt die politische Entwicklung, die in ganz Europa und besonders in Deutschland passiert, bedeutet auch für uns, dass Sachen, die wir haben immer gedacht, dass klar waren und dass sozusagen erledigt waren, sind nicht mehr. Und jetzt müssen wir auch von Finanzierung, aber nicht nur für das, also auch aufpassen. Zum Beispiel, wir machen auch viele Arbeit unterwegs, besonders im Sommer. Und es gab einige Geschichten, die waren schwierig. Und aber zurück zu dem Thema, wieso? Genau aus dem Grund, weil ich glaube immer noch an die Demokratie, ich glaube immer noch an eine Gesellschaft, wo wir Platz für uns alles gibt. Und Mamis in Movimiento ist für mich diese Chance, um etwas für die Gesellschaft zu machen, wo ich lebe und wo meine Kinder auch wachsen werden. Ich persönlich, also das ist eine persönliche Sache, aber ich rede nicht gerne über Feminismus, aber von Feminismen, weil es ist eine plurale Sache, weil auch natürlich den Bedürfnisse von unseren Kolleginnen als weiße deutsche Frauen sind anders als wir Women of Color, die später oder früher oder erste Generation oder zweite Generation gekommen sind und das anders uns in der Gesellschaft uns stattfindet. Wir alle, fast alle in allen Vereinen, arbeiten mit sehr prekarisierten Bedingungen. Das heißt, dass wir sehr wenige Stunden haben und das heißt, dass wir viel Überstunden als sozusagen freiwillige Überstunden machen, wenn wir bezahlt wurden, weil es gibt auch andere Organisationen, die überhaupt nicht bezahlt sind. Deswegen will ich betonen, wie wichtig ist das. Es ist hinterher eine große, große, große Arbeit von Frauen, die einfach aus Leidenschaft machen und dass wir glauben an diese Art von Veranstaltungen und Dialog.
Von den Feminismen und vor allen Dingen dem Glauben, dass genau solche Projekte wie die Feminism on Tour ein Weg in die richtige Richtung sein können, kommen wir nun zu einer weiteren Organisation, nämlich zu Xochitl. Und auch hier war Joachim im Gespräch.
Ja, dann würde ich zunächst bitten, dass Sie sich vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Sophia Oelsner und ich arbeite in der Organisation Xochitl e.V. Wir sind ein lateinamerikanischer Verein mit Sitz hier im Prenzlauer Berg und den Verein gibt es schon seit 33 Jahren.
Welche Zielgruppe haben Sie? Also sprich, was sind die Klientinnen? Wer sind die Klientinnen, die hier zu Ihnen kommen?
Hauptsächlich sind das Frauen aus dem spanisch sprechenden Raum, sowohl aus Lateinamerika, aber auch aus Südeuropa. Aber grundsätzlich auch alle Frauen, die zu diversen Themen Fragen haben, oftmals zu unterschiedlichen Zeiten hier in Deutschland kommen. Wir haben Frauen, die erst vor kurzem nach Deutschland emigriert sind, aber wir haben Frauen, die schon 10, 20 oder sogar 30 Jahre hier in Deutschland leben, aber zu unterschiedlichen Fragen dann zu uns kommen. Da der Verein schon so lange gibt, hat sich das schon eine Art, es ist so eine Art Zuhause für viele Frauen. Zu unterschiedlichen Lebensphasen kommen die dann zu uns.
Was sind so die Hauptpunkte, die die Frauen haben, wenn sie zu Ihnen kommen? Also was sind so die häufigsten Fragen, die Sie beantworten können, möglicherweise, wo Sie begleiten können, wo Sie helfen und beraten?
Grundsätzlich kommen natürlich Frauen zu uns, wenn sie natürlich in eine schwierige Phase in ihrem Leben stehen, zu diversen Themen. Also wir haben durch die juristische Beratung, können wir beraten und begleiten, unterstützen Frauen in den im Themen wie Trennung, Scheidung, auch natürlich Gewalt. Also wir haben sehr unterschiedlichen Fasson an Themen, die wir durchaus unterstützen und begleiten können.
Wenn Sie so eine Beratung abschließen, was ist so das Ziel, was Sie bestenfalls erreichen wollen, wenn Sie sagen, ja, die Frauen, die wir beraten, die gehen jetzt hier raus. Und was können sie bestenfalls erreichen?
Naja, oftmals ist es sehr schwierig. Es kommt immer darauf an, zu welchen Themen die zu uns kommen. Aber ich freue mich und beziehungsweise ich bin dankbar, wenn die Frauen auch durchaus diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, dass man merkt, dass man vielleicht eine zweite Meinung hören muss oder überhaupt Informationen bekommen sollte. Und ich meine, das deutsche System ist für viele Migranten durchaus schwierig zu verstehen. Allein das ist Jugendamt, das kennen die gar nicht. In den meisten Ländern existiert ja nicht mal ein Jugendamt. Und wir informieren, wir unterstützen auch in diesen ganzen Fragen. Und wir nehmen auch oft hoffentlich denn auch diese Angst davor, grundsätzlich mit den ganzen Institutionen sich zu konfrontieren, weil das muss man ja auch nicht haben.
Es ist eben in der Diskussion auch das Stichwort gefallen, wie können wir zusammenkommen und wie können wir Unterstützung leisten? Das steht unter dem Oberbegriff ja auch Vernetzung. Wie empfinden Sie die Situation hier in Pankow beim Thema Vernetzung der einzelnen Organisationen?
Also ich finde schon, dass die Organisationen sich ganz gut kennen. Es gibt schon eine gute Vernetzung. Es gibt viele Vereine, die schon sehr lange miteinander arbeiten und kooperieren. Und eigentlich funktioniert auch unsere Arbeit zwischen den migrantischen Organisationen, weil wir auch miteinander kooperieren. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir einfach so ein Vertrauen zueinander haben und ich genau weiß, wenn ich zu diesem und diesem Thema, wo kann ich jemanden schicken? Und umgekehrt ja auch. Also viele Kollegen schicken die uns dann Frauen zu unterschiedlichen Themen. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Also so ist es mein Gefühl dazu.
Was wünschen Sie sich von der Verwaltung hier in Pankow? Die Bezirksbürgermeisterin war ja gerade da, hat hier diese Tage ja unter dem Motto Frauen- und Gleichstellungsprojekte in Pankow bestritten, Feminism on Tour. Was erhoffen Sie sich, was könnte aus so einer Veranstaltung am Ende vielleicht bei rauskommen?
Ja, also ich denke mir, das ist der erste Schritt ja schon gemacht, dass sie uns besuchen kam, dass sie uns kennenlernen wollte und das finde ich ja schon mal sehr schön. Also das finde ich schon wichtig, diese Anerkennung, dieses Interesse an unserer Arbeit, das ist schon durchaus wichtig und für mich ist ja erstmal der erste Schritt getan. Und ich hoffe mal, dass, ja, das wird sich jetzt zeigen, wie weit jetzt meine Kolleginnen in den Arbeitsgruppen zusammen neue Ideen entwickeln und gegenseitig sich vielleicht da ganz neue Pläne da rauskommen.
Was ist das wichtigste Ziel, was Sie von der Gesellschaft erwarten, von den Bürgerinnen und Bürgern hier in Pankow, wenn Sie unterwegs sind? Also was ist Ihnen besonders wichtig bei der Arbeit hier für Ihren Verein?
Uff, das ist aber jetzt eine sehr schwierige Frage. Also ich erlebe Pankow trotz vieler Kritik gegebenenfalls doch schon sehr offen. Und ja, also diese Anerkennung ist natürlich schon schön, wenn man das merkt. Immerhin sind wir das älteste migrantische Verein hier in Pankow. Und ja, das ist also an den Bürger, wünsche ich mir einfach, ja, also diese Annahme, dass es natürlich unterschiedliche Menschen hier im Bezirk gibt, aus unterschiedlichen Nationalitäten und vor allem, dass natürlich dieser Respekt gegenseitig, ne, auf jeden Fall bestehen soll oder weiterhin bestehen soll.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vom ältesten migrantischen Verein Pankow, der ja im Kern die latein- und südamerikanische Community anspricht, kommen wir nun zu einem Verein, der sich auf Frauen, auf Flinters aus Polen spezialisiert hat. Die Rede ist von Polki Berlinie und auch hier war Joachim im Gespräch.
Ja, meine erste Bitte ist, dass Sie sich kurz vorstellen, sich selber und natürlich den Verein.
Hallo, mein Name ist Marzena Nowak. Ich bin eine Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Verein Polki w Berlinie, auf Deutsch Polinnen in Berlin.
Joanna Krasowska, auch Polki w Berlinie und ich mache Verwaltung.
Was sind die Ziele Ihres Vereins? Was wollen Sie erreichen?
Thema bei uns, das sind Frauen und wir unterstützen polnischsprachige Frauen, kurz zu sagen, auf dem Weg zur Integration. Aber seit 2 Jahren, wir haben Räume und wir laden auch sehr gern die Männer, Familien, Kinder und die alle sind wichtig für uns. Und wir unterstützen durch Schulungen, Workshops, verschiedene Initiativen, Festivale, Konferenz, Unternehmerinnen auch.
Was sind so die am häufigsten gestellten Fragen? Was sind die häufigsten Gründe, warum Klientinnen zu Ihnen kommen und eine Beratung wünschen?
Natürlich, Migranten können nicht alle Deutsch. Wir müssen Deutsch lernen, das ist für uns Fremdsprache. Und die Deutschkenntnisse ist auf verschiedenen Niveau. Und viele brauchen einfach soziale Hilfe, haben Fragen wegen deutscher Recht, welche anders als in Polen ist klar. Aber Arbeitsmarkt und Familienrecht auch. Wir haben ein Netzwerk gemacht für polnischsprachige Beraterinnen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und da kann jeder erreichen, online erreichen.
Was sind Ihre Wünsche für das kommende Jahr, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung oder vielleicht sogar an die Verwaltung?
Ja, wir haben Wünsche, weil deutsche Bürokratie ist für uns tödlich, muss man sagen. Also wir arbeiten stundenlang und wochenlang auf die Projekte. Diese Arbeit ist manchmal zu kompliziert und konnte einfacher sein.
Wichtig für uns ist Geld. Wir machen seit 12 Jahren sehr viele Sachen. Am Anfang, ich habe immer gehört, für Räume, wir kriegen kein Geld. Wenn wir Räume haben, das wird leichter. Leider nicht. Wir haben seit 2 Jahren die Räume und es ist noch schlimmer. Mhm. Und unser Wunsch ist, dass jemand guckt auf solche Vereine wie wir und will uns helfen. Darum, dass wir machen sehr viele Sachen. Wir helfen Bezirk, wir helfen Senat, wir helfen Ämter. Darum, dass wir unterstützen die Leute, welche brauchen Hilfe. Das heißt, wir helfen die Leute, aber von Ämtern oder von verschiedenen Projekten, dann wir naja, wir kriegen nicht die Hilfe. Ne? Das ist diese, muss dieser Tausch sein. Naja.
Ja, wir brauchen einfach auch Unterstützung. Sind die Sachen, welche müssen bezahlt sein. Punkt. Sie müssen. Unsere Arbeit auch. Wir momentan arbeiten noch ehrenamtlich. Wir haben schon 10., 11., 12. März. Okay, wir machen das gerne. Das stimmt, das machen wir gerne. Aber die Arbeit hat kein Ende. Und wir haben immer neue Klienten. Und wir haben immer neue Bedürftigen. Und wir wollen wirklich den Leuten eine Lösung geben. Und das machen wir. Aber wir brauchen auch Unterstützung als einen Verein.
Ja, von der Hilfe, der Unterstützung und dem Empowerment, das sich das Team des Bolki Berlinie wünscht, kommen wir jetzt zu Bertha, der Frauenberatungsstelle in Berlin-Buch, und lernen diese kennen.
Ja, die erste Bitte ist, dass Sie sich kurz vorstellen, sich selbst und Ihre Institution, Ihren Verein.
Mein Name ist Ursula Evarosito, ich bin Soziologin und ich arbeite bei Bertha in Berlin-Buch, ist eine Frauenberatungsstelle.
Was macht Bertha? Wofür stehen Sie dort im Buch?
Also erstmal muss man sagen, dass die Frauenberatung Bertha im Buch ein einmaliges Angebot ist im Norden Berlins. Das heißt, wir haben unsere Schwerpunkte, das sind Antigewaltarbeit, das sind berufliche Orientierung und auch die Koordination von Ehrenamt. Das sind die wichtigsten Schwerpunkte, aber als einzigartige Frauenberatungsstelle da oben versuchen wir tatsächlich bedarf- und bedürfnisorientiert zu arbeiten. Das heißt, wir richten uns nach den Bedürfnissen, die die Frauen und Flinter-Personen da haben.
Und was sind das für Bedürfnisse? Also warum kommen die Klientinnen zu Ihnen?
Also es ist ganz unterschiedlich. Erstmal muss man sagen, dass Buch eine ganz vielfältige sozioökonomische Struktur hat. Das bedeutet, dass es natürlich gut situierte Leute gibt, die vielleicht im Klinikum arbeiten oder im Campusbuch, aber das Buch auch eine ganz hohe Arbeitslosenquote hat, sehr viele Transferleistungbezieherinnen hat und in den Statistiken eigentlich nicht so gut abschneidet, was Gewalt in den Schulen, häusliche Gewalt. Das heißt, es gibt viel zu tun. Und wir haben auch drei Gemeinschaftsunterkünfte. Das heißt, wir haben Frauen mit Migrationshintergrund, wir haben Frauen, die vielleicht nach einer Arbeit suchen, wir haben Frauen, die Betroffene von häuslicher Gewalt sind. Das sind unsere Zielgruppen.
Wie viele Personen arbeiten bei Ihnen und in was für Größenordnungen können Sie betreuen?
Also wir sind zwei Festangestellte. Meine Kollegin hat Bertha mit erfunden, sagen wir mal so, und zwar vor über 30 Jahren. Und wir versuchen immer, eine Praktikantin zu haben, die uns hilft. Und wir haben einen großen Stamm an ehrenamtlichen Frauen, die sich tatkräftig engagieren und den Garten pflegen oder selber aus ihrer Fundus an Erfahrungen, die sie in ihrem Berufsleben gesammelt haben und dann Workshops anbieten, zum Beispiel, wenn sie Künstlerinnen waren, oder Lesungen anbieten oder das Programm organisieren.
Was ist das Ziel Ihrer Arbeit? Was können Sie den Klientinnen mitgeben?
Also ich gehe selten mit dem Gefühl, es war heute kein guter Tag. Einfach, weil die Arbeit mit den Frauen mich unglaublich bereichert. Und ich treffe da viele unterschiedliche Frauen mit vielen unterschiedlichen Zielen und vielen unterschiedlichen Problemen. Aber wir schaffen es immer, irgendwie zusammenzukommen und zu gucken, okay, was ist meine Vision? Also was will ich eigentlich erreichen und was will ich? Und das ist mein Ansatz auch. Also ein systemischer Ansatz, der auf das Gute, auf die Ressourcen, auf die Kompetenzen. Das ist mein Ansatz in der Beratung und allgemein mit allen Veranstaltungen und Treffen, die wir organisieren. Es gibt auch regelmäßige Treffen, regelmäßige Veranstaltungen. Da ist auch das Ziel, zusammenzukommen und weiterhin auf die Ressourcen zu gucken und die zur Verfügung zu stellen und sich selber zu unterstützen und auch lernen, unterstützen zu lassen, sich unterstützen zu lassen.
Wer kann zu Ihnen kommen? Gibt es da irgendwelche Eingrenzungen oder irgendwelche Hürden oder ist das niedrigschwellig, das Angebot?
Das Angebot ist für alle da, alle Frauen, flinter Personen da. Es ist ein kostenloses Angebot. Und wenn wir merken, da stoßen wir an unseren Grenzen, dann sind wir vernetzt mit vielen anderen Projekten, Frauenprojekte und Migrationsprojekte in Pankow. Und dann nutzen wir sehr gerne unser Netzwerk und können auch weiter die Frauen weiterleiten.
Feminism on Tour, diese Tour durch Pankow, die hat ja die verschiedensten Vereine dabei, die verschiedensten Einrichtungen, die sich da präsentieren. Sie haben es eben ja selber gesagt, Netzwerken ist richtig wichtig auch dabei. Was bedeutet das in der Realität? Was nehmen Sie hier aus so einer Tour mit?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Politik und die Vereine zusammenarbeiten. Also das ist absolut das wäre das Ziel, dass wir eine kooperativ miteinander arbeiten, dass wir die Ziele, gemeinsame Ziele planen und gemeinsam durchführen, damit unsere gemeinsamen Ressourcen zu der Verwirklichung von dem, was wir uns vornehmen. Und was wir uns vornehmen, ist, dass die Frauen sicher, gewaltfrei leben, dass die Frauen in die Arbeit kommen, dass die Integration gut funktioniert, dass Frauen und Flinterpersonen ein erfülltes und selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben führen können.
Von der Sicherheit, der Integration und der Selbstbestimmung für Flinterpersonen, die sich Bertha wünscht, kommen wir langsam aber sicher zum Schluss dieses Podcasts, zum großen Finale. Denn am letzten Tag der Feminism on Tour, da war mein Kollege Joachim nochmal im Gespräch mit Frau Dr. Cordelia Koch, der Bezirksbürgermeisterin des Bezirks Pankow, die ja auch maßgeblich in diese Tour involviert war. Und da war es natürlich auch sehr interessant und spannend zu hören, was denn ihr erstes Resümee ist.
Feminism on Tour, heute letzter Tag. Dr. Cordelia Koch, die Bezirksbürgermeisterin von Pankow von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, war 4 Tage lang unterwegs. Ja, diese Tour, Feminism on Tour, veranstaltet vom Pankower intersektional-feministischen Arbeitskreis. Ein richtig Mammutprojekt, was hier auf die Beine gestellt wurde. Frau Dr. Koch, was ist denn Ihr erstes Resümee dieser Tour?
Also kann ich nur sagen, ich bin total dankbar. Das war stilbildend für das, was man sich so wünscht. Der Arbeitskreis hat ja die ganze Tour organisiert. Es war sehr kompakt, sehr vielfältig, hat total unterschiedliche Inhalte produziert und wir hatten ausreichend Zeit auch zu diskutieren. Das ist das Besondere. Ich treffe ja sehr häufig Projekte, Menschen, die sich engagieren. Da habe ich aber nie so viel Zeit. Und jetzt hatten wir einen Schwerpunkt. Und das hat auch bei uns allen eine Ruhe gegeben, um dann auch wirklich mal Fragen zu stellen und Problemstellungen etwas zu erörtern.
Welchen Wert haben denn diese vielfältigen Projekte hier in Pankow für den Bezirk?
Das wird ganz, ganz klar. Die Projekte haben immer einen spezifischen Ansatz. Sie haben Zielgruppen, die sie erreichen möchten. Und das sind Menschen, die eine niedrigschwellige Anlaufstelle bekommen, wo sie vielleicht sich auch mit identifizieren, welches Thema auch immer, sei es Migrantinnen oder Alleinerziehende. Was hatten wir noch? Gewalt. Wir hatten das Thema Queer. Wir haben das Thema Arbeit oder Sucht. Also es gibt verschiedene Aspekte, wo sich Menschen mit identifizieren und sie finden dort Gleichgesinnte und sie finden Beratung. Das heißt, sie können irgendwo andocken und sie werden gestützt, sie werden gehalten und sie fallen nicht aus dem sozialen Netz. Das heißt, es ist einfach ein gesellschaftsbildender Faktor, der durch diese Projekte entsteht und der auch verhindert, dass Menschen in Notlagen kommen.
Eins ist aufgefallen bei sämtlichen Gesprächen, die Sie geführt haben, wo ich und andere Großstadtradio-Reporter ja dabei waren, dass sich manche Probleme, manche Fragestellungen dort durchaus wiederholt haben. Was waren denn so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Forderungen und auch Wünsche der Projekte, die so an Sie und auch an die Verwaltung dadurch herangetragen worden sind?
Ja, das eine ist klar, es zeigt sich schon in dem Wort Projekt. Bei vielen dieser Projekte handelt es sich nicht um ein Projekt, sondern seit 30 Jahren bestehendes Engagement, seit 30 Jahren gesellschaftsbildende Aktivität, die immer wieder von Jahr zu Jahr über Projekte sich finanzieren muss, wo Mitarbeitende nicht wissen, ob sie ihre Wohnung noch bezahlen können im nächsten Jahr, die teilweise ihre Miete vorstrecken, damit sie dann hinterher eine Zuwendung des Landes Berlin kommen. Das sind wirklich unhaltbare Zustände. Dann gibt es überhaupt das Thema der Bezahlung. Können wir überhaupt die Tariflöhne leisten, also bezahlen auf derselben Höhe, wie das die Verwaltung tut? Es ist eine Selbstausbeutung, die hier stattfindet. Gleichzeitig eine Kreativität und ein hohes Engagement.
Sie haben es ja auch durchaus deutlich gemacht in den Runden hier, auch ehrliche Worte gesagt. Die Gesamtsituation der Finanzen in Berlin und auch in den Bezirken ist ja eher auf Sparen ausgerichtet, so Ihre Worte. Das heißt aber ja auch, möglicherweise hat das auch Konsequenzen für die entsprechenden Projekte. Wie sehen denn Ihre Lösungsansätze dazu aus? Also kann es auch kreative Lösungen geben?
Das hoffe ich sehr. Also ich jedenfalls plädiere dafür, dass wir überlegen, wo können wir bestimmte Leistungen vielleicht konzentrieren, dass nicht dieselbe Form von Rechtsberatung bei verschiedenen Trägern angeboten wird oder dass Sozialberatung vielleicht von mehreren Trägern zusammen angeboten wird. Wenn es um ein Petitum geht, was auch öfter vorkam, barrierefreie Räumlichkeiten, dass wir zumindest mal erstmal mit einem Raum anfangen. Sprich, wir müssen zusammenrücken. Wenn wir dieselbe Angebotspalette haben wollen, dann habe ich ehrlich mitgeteilt, ich kann nicht jedem Träger, jedem Angebot alle Wünsche erfüllen, die sie dort selber haben möchten. Ich kann verstehen, dass es manchmal eigenständige Angebote braucht, weil zum Beispiel bei den Migranten-Selbstorganisationen, aber auch bei den anderen Gruppierungen ist eine Form von Zuhause ist, was dort geschaffen wird und das auch notwendig ist, damit die Leute überhaupt kommen. Also es gibt einen gewissen Bedarf für eigenständige Räume. Andererseits werden wir nicht umhin kommen, wenn es Erweiterungswünsche gibt, darüber nachzudenken, wie wir zusammenrücken und wie wir vielleicht ein zusätzliches zweites Standort wirtschaftlicher Natur finden, sodass die Abhängigkeit von den staatlichen Zuwendungen vielleicht etwas, wir werden es nicht abschaffen. Aber wir werden da Lösungen finden müssen. Jetzt gab es eben im letzten Gespräch die Zusammenarbeit mit Unternehmen zu überlegen. Da bin ich bereit und gerne gewillt, zu helfen und mit zu organisieren.
Das heißt ja letztlich, dass man von Vereinsstrukturen auch auf ein wirtschaftliches Fundament kommen kann, von diesen Einrichtungen. Sie haben schon angerissen, was heißt denn das vielleicht konkret für einzelne Projekte? Also wie kann denn der Bezirk da helfen?
Es wird nicht jeder wollen. Es gibt Träger, die dezidiert kein Unternehmen sein wollen, auch wenn sie 150, 200, 300 oder mehr Mitarbeitende haben, aber sich nicht als Unternehmen begreifen. Kann ich niemandem vorschreiben, das zu sein. Ich kann nur den Weg aufzeigen, wie wir mittels Wirtschaftsförderung, also als ich bin ja auch Chefin der Wirtschaftsförderung, da thematisieren wir soziales Engagement und haben schon erste Workshops dazu durchgeführt, eventuell mit Firmen, größeren Organisationen, die schon wirtschaftliche Ausrichtung gefunden haben, wie wir über den Weg dort skizzieren, dorthin, um auch einzelne Etappenschritte aufzuzeigen. Und dann kann sich jeder Träger ja überlegen, will ich das? Was kann ich leisten? Was sind meine Bedingungen? Und da Diskussionsformate zu organisieren und auch vielleicht Konzepte mitzuentwickeln, da kann ich unterstützen.
Gibt es denn da schon so die nächsten Schritte, die jetzt anstehen?
Ja, wir haben das Thema soziale Unternehmung Anfang Juni auf dem Wirtschaftstag. Da werden wir über soziales Unternehmertum in Pankow sprechen. Und ich werde in einem größeren Projekt demnächst zum Wert der sozialen Unternehmen generell arbeiten. Und von daher wird man da von mir jedenfalls einiges hören.
Ja, vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den Bogen spannen zu Feminism on Tour. Sie haben es ja gesagt, ganz viel Input, klar. Was sind denn bezogen auf diese Tour so die ersten Überlegungen, Anregungen, die Sie wirklich mitnehmen, wo Sie sagen, also das kann ich jetzt als nächstes möglicherweise tatsächlich einbringen, zum Umsetzen zumindest anschieben?
Da es ja um Finanzierung für alle geht, hier haben wir im letzten Termin zum Beispiel das Thema der Fehlbedarfsfinanzierung besprochen. Das ist sehr technisch, nicht der inhaltliche Aspekt der Arbeit. Aber mich darum zu kümmern, was bedeutet eigentlich Fehlbedarfsfinanzierung für diejenigen, die hier mit dieser Finanzierungsform leben müssen? Und können wir nicht andere Formen finden, die weniger Verwaltungsaufwand haben? Das wäre ein Aspekt, bei dem ich sehr, sehr gut unterstützen kann. Aber vor allen Dingen transportiere ich natürlich auch lebendiger, als ich das vielleicht vorher gekonnt habe, was hier alles geleistet wird, mit welchen interessanten Mitteln gesellschaftliche Themen hier verhandelt werden. Ob es jetzt die Traumabehandlung von Geflüchteten ist, die durch Körpertherapie bei einzelnen Trägern überhaupt, sagen wir mal, stabilisiert werden, um später vielleicht auch eine Therapie zu machen, ob es die Handwerkskunst ist, die verbindend sein kann, wo Menschen nicht dieselbe Sprache sprechen und auch das Gemeinsame der Menschen deutlich machen, nämlich wir sind alle Menschen, aber auch das haptische Element, das Element von Fühlen und Erfahren deutlich macht, wo man sonst vielleicht eben eher intellektuell unterwegs ist. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und das wird mich auf alle Fälle bereichern.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war unser Einblick für dich in die Feminism on Tour. Und wie du weißt, machen wir nicht nur hier im März die feministischen Themen in Pankow zum Thema. Das ist ein Format, das hier bei uns auf Großstadtradio das ganze Jahr über Programm hat. Freu dich schon auf die nächste Episode, denn da wirst du das EWA-Frauenzentrum und Sochi Chiokatl, die ja auch Teil der Feminism on Tour waren, näher kennenlernen.
Großstadtradio, Berlin Independent.